bist du ja auch ein gutes Beispiel für jemand, wenn du im Leistungssport sozialisiert wirst. Ich meine, der CEO der Deutschen Bank war ein erfolgreicher Tennisspieler. Man kann das wirklich weiter spinnen, dass der Leistungssport da wirklich den Leuten eine DNA verpasst und sie sehr, sehr häufig dann auch in anderen Bereichen die Qualitäten sozusagen vortragen. Und so ist es dir gegangen. Du hast dir jetzt wieder aus eigener Kraft was aufgebaut. So geht es mir jetzt und vielen anderen. Und das ist, glaube ich, schon ein Geschenk, was auch viele Eltern wissen sollten. Ja, es ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, die Kinder immer zum Tennis oder zum Turnen oder wo auch immer hinzufahren. Aber es zahlt sich langfristig im Leben aus, weil man auch natürlich lernt, mit Rückschlägen klarzukommen, wieder aufzustehen. Also ich finde, der Leistungssport hat mich da sehr geprägt in allen Bereichen. Und ich sehe auch eben um mich rum Menschen, die aus dieser Sozialisierung kommen, die auch früh gelernt haben, zu verlieren, dass die häufig dann später ein sehr reiches und durchaus erfolgreiches Leben führen.
Und reich nicht unbedingt monetär, sondern lebensreich.
Nein, das meine ich nicht, meine ich nicht monetär, sondern ich meine das an Erfahrungsschatz und an Widerstandsfähigkeit. Das sieht man jetzt auch in diesen Zeiten, wie viele ehemalige Leistungssportler sich selbst neu erfinden können, immer wieder Wege finden und natürlich auch eine gewisse Härte mit sich bringen, oft ein Verständnis für ihre Körper, was man überhaupt nicht unterschätzen darf. Also meine These ist ja wirklich, dass wenn du mit deinem Körper im Reinen bist, du mit der Psyche anfangen kannst. Viele machen es ja andersrum, reden sich da so ein bisschen raus, ja. Also da bin ich dem Leistungssport sehr, sehr dankbar und er hat mir jetzt auch bei diesem Projekt wieder mit der nötigen Härte geholfen, weil sonst hätte ich viele Situationen sicher nicht überstanden, wo mich am Anfang vor allem der Gruppenzwang wirklich bedroht hat, ja, wo ich einfach mich wahnsinnig schwer getan habe, jetzt in der Kneipe zu sitzen, beim Champions League gucken und nichts zu trinken. Ja. Das hat mich wirklich gestresst. Ne? Aber ich war halt gewohnt, bei 6-2 im dritten Satz nach 3 Stunden in der heißen Sonne zu überleben, sag ich mal. Ja. Und deswegen habe ich es dann auch hier gepackt. Ja.
Aber, und da wird mir jetzt, du bist auch Vater von einer kleinen Tochter, ich habe einen kleinen Sohn, würde mich jetzt auch mal deine Perspektive interessieren, was du einer jüngeren Generation mitgeben möchtest, weil was ich neben all den Vorteilen, die du gerade geschildert hast, auch beobachte, ist, dass Menschen mit dieser Sozialisierung auch sehr oft auf externe Anerkennung angewiesen sind, oft nicht das stabilste Selbstwertgefühl haben und dementsprechend auch aus einer Kompensation, aus einer inneren Leere raus diesen ganz hohen Leistungsgedanken haben und diese Härte sich gegenüber an den Tag legen. Wie guckst du darauf?
Ja. Also das ist dann, wenn das Gewinnen und Verlieren sich mit deiner Identität verknüpft. Das ist dann die große Gefahr. Weil wenn du dann verlierst ein Match, dann verliert der ganze Mensch und du verlierst deine eigene. Das darf nicht passieren. Und das muss auch immer klar sein. Hätte ich jetzt eine Tochter, die in den Leistungssport gehen will, das überlasse ich ihr selbst. Ich bin ja kein irgendwie serbischer Tennisdiktator, sondern ja, wenn sie es wollt, würde ich immer sagen, okay, was auf dem Platz ist, ist auf dem Platz. Aber alles andere, meine Liebe zu dir, deine Leistungen in der Schule, alles andere hat damit nichts zu tun. Das ist der große Fehler bei uns gewesen, dass wir aufgewachsen sind und in dem Moment, wo wir ein Match verloren haben, ist die ganze Welt für uns zusammengebrochen. Und dadurch ist das Selbstwertgefühl geschrumpft. Und das darf nie passieren. Du musst immer sagen, das ist ja, weil du Federer ansprichst, das ist ja so toll. Federer verliert, weiß ich nicht, nach 7 Matchbällen Wimbledon-Finale gegen Djokovic und 2 Tage später steht der Gentleman wieder da und ist Roger Federer Familienvater. Das muss dir gelingen, das muss das Ziel sein. In dem Moment, wo du es mit dir selbst verknüpfst, in dem Moment, wo du sagst, ich habe ein Match verloren, also bin ich ein Verlierer. Furchtbar. Kenne ich, ging mir auch sehr, sehr lange so. Und wann habe ich jetzt bin ich 45, habe am meisten Spaß, spiele Seniorentennis, weil genau das nicht mehr ist. Ich dusche mich und dann ist die Sache gegessen.
Wenn wir das jetzt mal aufs Berufsleben adaptieren, weil auch da begegnen wir oft, dass Menschen von dem Lob ihres Chefes abhängig sind, vom Bonus, von der Karriere etc. Du sagst, dir ist gelungen, diese Entkoppelung zu kreieren. Was kannst du Menschen, die zuhören, die da noch eine engere Verknüpfung bei sich beobachten, empfehlen, wie sie aus dieser Spirale rauskommen?
Ja, die deutsche Sozialisierung ist ja so, dass du dir wird gesagt, in der 4. Klasse, du musst gute Noten haben, um aufs Gymnasium zu kommen. Wenn du auf dem Gymnasium bist, wird dir gesagt, du musst gute Noten haben, um ein gutes Abi zu machen. Wenn du dann ein Medizinstudium absolviert hast, heißt es, du musst jetzt einen tollen Job in der Klinik bekommen. Das heißt, du fragst dich nie selbst, was du eigentlich willst. Dieser Prozess wird in Deutschland ausgespart, sondern dir sagen ständig andere Leute, wer du zu sein hast und was vor allem Erfolg bedeutet. Ja, und das ist so zum Beispiel bei den gutbürgerlichen Familien, das ist so die Karriere. Also meine Tochter, mein Sohn, die geht auf diese tolle Grundschule. Danach selbstverständlich, auch Realschule, so eine, was ist denn da, wo ist das Problem? Und dadurch kommen wir in so eine Spirale, dass wir nie an den Prozess kommen, der ganz, ganz wichtig ist. Wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich im Leben machen? Und in dem Moment, wo ich mich natürlich selbst besetze und sage, ich bin Felix Hutt, Tennisspieler, Buchautor, investigativer Journalist, bin ich auch weniger abhängig jetzt von externen Faktoren, weil das bin ich und diesen Weg werde ich auch gehen. Und wenn es ein paar Leuten mehr gefällt und ich ein paar Bücher mehr verkaufe, fein. Wenn weniger, auch okay, werde ich trotzdem das nächste schreiben. An dem Punkt musste ich aber auch, ich bin jetzt fünf, an dem musste ich auch erstmal kommen, aber ich glaube, das ist das ganz Entscheidende für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Fragt euch als erstes mal selbst, was ihr wollt und zwar wirklich radikal, womit ihr euer Geld verdienen wollt, wie ihr euer Leben bestreitet und dann erst lasst euch von den Externen, wo ist der Markt, wie kann ich es verkaufen, wen brauche ich dafür und nicht umgekehrt. Ich glaube, das ist der Schlüssel.
Macht total Sinn, was du sagst, aber im Alltag nicht immer so leicht umzusetzen.
Absolut.
So, du hast ein wunderschönes Buch mitgebracht, was ich vorab lesen durfte, was in diesen Tagen veröffentlicht wird, am 19. Dezember.
18. Dezember.
18. Dezember.
Ja.
Der Titel: Ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol. Es lässt schon erahnen, wohin es geht. Du als Journalist, das heißt, du hast ein Selbstexperiment gemacht, wie sich's anfühlt, ein Jahr auf Alkohol zu verzichten. Und der Untertitel ist, es gab Überraschungen auf diesem Weg. Ein paar werden wir heute anschneiden. Bevor wir auf dieses Experiment gehen, möchte ich nochmal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, wie deine Beziehung zum Alkohol vor diesem Experiment war. Was dich also überhaupt dazu bewogen hat, in so ein Experiment einzusteigen. Was ist denn jetzt aus deiner Erfahrung, 30 Jahre Alkoholkonsum, das Experiment jetzt ein Jahr später, was ist aus deiner Sicht so das größte Missverständnis, das Menschen zum Thema Alkohol haben?
Sie unterschätzen die Gefahr. Wenn ich mir mit 15 angefangen hätte, Heroin zu spritzen oder Crack zu rauchen, dann hätten alle um mich rum, wären alle Alarmglocken angegangen. Alle Menschen um mich rum hätten gesagt, was ist denn da los, den Hut, den müssen wir retten. Wenn du mit 15 Jahren auf dem Waldfest stehst und dich hemmungslos betrinkst, Schnäpse draufkippst, sagen alle, ja Mai. So ist es halt, gell?
Wird ein Mann.
Wird ein richtiger Mann. Und Mai, der wird sich schon ausschlafen, ja. Dann isst er morgen irgendwie was Salziges, was Deftiges und dann geht's weiter. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, dass diese Volksdroge nicht wie eine ernstzunehmende Droge oft behandelt wird, sondern dass Tausende von Narrativen um diese Droge herum erfunden und gestrickt werden, die sie so gesellschaftsfähig machen. Und dass sie den schon ausgrenzen, der sich dieser Droge in so stark ist, diese Volksdroge, dass der sie nicht nimmt, fast schon wie ein Asozialer, wie ein Aussätziger behandelt wird. Und das ist natürlich extrem problematisch.
Und auf die Gefahr hin, dass wir jetzt schon einige verlieren, ich kann sagen, wir werden hier nicht den Moralzeigefinger schwingen, sondern wir werden einfach von deinem Experiment berichten. Ich werde auch meine Erfahrungen ergänzen. Und am Ende soll sich jeder Mensch seine eigene Meinung dazu auch kreieren. Hier geht es nicht darum, irgendjemanden zu bekehren. Aber was du erlebt hast, finde ich hochspannend.
Ja, das muss ich auch gleich von vorne weg und das sage ich auch in allen Interviews. Ich bin überhaupt kein Moralapostel, sondern ich bin ein Mann aus der bürgerlichen Mitte, der seine Geschichte mit Alkohol aufgearbeitet hat und erzählt. Und jeder soll machen, wie er will. Ich bin auch nicht bei den anonymen Alkoholikern, die sagen alles oder nichts. Ja, meistens schreckt ein alles oder nichts die Menschen total ab. Man erreicht das Gegenteil, man kennt das von sich selbst. Man macht eine Kohlenhydrat-Diät, spart sich die leckere Pasta und nach 5 Wochen schaufelt man umso mehr. Das hat überhaupt keinen Sinn, das will ich auch überhaupt nicht. Sondern ich will sagen, guck mal, ich bin einer von euch, ich bin unter euch. Ne? Ich halte mich in München auf, ich bin gesellig, ich habe mich nicht isoliert. Und so ging es mir jetzt in diesem Jahr. Schaut euch das mal an. Und wenn ihr Teile davon, wenn ihr vielleicht nur noch am Wochenende oder wenn ihr nicht mehr zu Hause oder wie auch immer, schön, freue ich mich drüber, aber ich werde euch jetzt hier nicht sagen, wie ihr in Zukunft zu trinken habt.
Was glaubst du denn, wie viel Euro hast du in diesen 30 Jahren in Alkohol investiert? Du hast sicher keine Excel-Liste, aber wenn wir mal einfach,
nein,
wie viel
aber,
pro Woche, wie viel Ticket pro
sicher,
Abend.
Es ist sicher weil ich sehr viel in der Gastronomie auch mich aufgehalten habe, auch im Ausland immer in der Gastronomie. Also ich habe mir immer schöne Abendessen mit der Weinbegleitung gegönnt. Da habe ich nie aufs Geld geschaut. Ich würde schätzen, es ist ein hoher fünfstelliger, wenn nicht sogar ein niedriger sechsstelliger Betrag. Mhm. Also früher hätte man sich davon schon ein kleines Downpayment für eine Immobilie in München leisten können. Das kann man jetzt heute nicht mehr sagen. Aber doch, es ist sicher ein sehr, sehr hoher Betrag.
Ja. Signifikanter. Mhm. Nimm uns doch mal mit in so deine typische Art zu konsumieren. Wie sah so eine normale Arbeitswoche, private Veranstaltungen aus? Welche Rolle hat Alkohol da in deinem Leben gespielt?
Ja, also für mich ich bin ein absoluter Augustiner-Fan.
Keine Werbung an dieser Stelle, einfach
ja,
nur Beschreibung.
Ja, muss man so sagen, leider, also es ist einfach, die haben ein herausragendes Produkt und sie haben auch eine herausragende Geschichte darum gestrickt. Sie haben jetzt ja auch wieder bei ihrem Alkoholfreien, was sie im März rauskommen, wieder geschafft, dass die Leute total verrückt danach sind. Und ich hatte das Pech, dass ich in der Nähe von Augustiner Fässern immer gelebt habe. Und das Augustiner war für mich irgendwann Stressabbau, das war Gemütlichkeit, das war Feierabend. Es hat viele Funktionen in meinem Leben übernommen und hat mir dabei eigentlich aber nicht wirklich gut getan. Und zu dem Bier kamen dann immer natürlich noch die Events wie Donnerstagabends ausgehen in die Bars, manchmal noch in die Clubs und dann halt auch immer schön Gin Tonic. Früher, Gott sei Dank, das ist schon länger her, immer auch die Wodka Bull. Ne? Und das ist ja auch ein Killer, weil du praktisch Alkohol auch noch mit extrem viel Koffein und Zucker kombinierst, was ja total kontraproduktiv ist. Genau, also das war so meine Historie. Und wenn ich jetzt ein ehrliches Trinkertagebuch geführt hätte, was übrigens auch ein sehr tolles Tool ist, wenn man mal einfach so generell sich überprüfen möchte, ohne jetzt gleich irgendwie ans Aufhören zu denken, einfach mal aufschreiben, so ganz ehrlich, was man so über die Woche so trinkt, da habe ich sicher an 4-5 Tagen die Woche Alkohol konsumiert.
Also als ich dein Buch lesen durfte, habe ich so als Zusammenfassung mitgenommen, nicht wenig, aber absolut normal in einer gewissen bürgerlichen Schicht.
Das ist ja das Bizarre.
Genau.
Das ist ja das Bizarre, dass dieses Ruinieren und dieser langanhaltende Suizid, also vor allem, man muss ja sagen, wenn man die Studien sich anschaut, die auch noch dazu rauchen, das ist letztendlich Suizid auf Raten. Ne? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einer Krebserkrankung kommt. Also wenn du Zigaretten jetzt mit Alkohol kommst, ist einfach sehr, sehr hoch. Ne? Das ist ja alles, das Wissen ist auf dem Markt. Und das ist ja bizarr, dass ich und mein Trinkverhalten letztendlich als normal empfunden werde. Das ist wirklich bizarr.
Du hast den schönen Begriff, ich weiß nicht, ob es ihn vorher schon gab, aber ich habe ihn bei dir erstmalig gelesen, des Alltagsalkoholismus geprägt. Und da gibt es ein schönes Kapitel, wo du so ein bisschen aufwühlende Zitate bringst, dass du sagst, die Alkis, das sind die mit dem Tetrapack auf der Parkbank. Aber wenn man hochwertigen, in gediegenem Ambiente Champagner, teure Rotweine trinkt, dann hat es ja Style und dann hat das nichts mit Alkoholismus zu tun. Wie definierst du denn diesen Alkoholismus für dich? Weil du wurdest ja auch oft gefragt, hast du ein Alkoholproblem, als du in deinem Freundeskreis gesagt hast, ich mache jetzt mal ein Jahr kein Konsum.
Genau. Also Alltagsalkoholismus ist tatsächlich mein Begriff, auf den bin ich auch sehr stolz, weil ich finde den sehr treffend. Ja. Es gibt dann noch den stillen Alkoholismus, den finde ich ja auch ganz gut, aber Alltagsalkoholismus. Und ich definiere das immer so, dass ich jetzt, wenn mich jemand fragt, das ist ja so lustig, weil seit ich an dem Projekt arbeite, jeder erzählt mir ungefragt seine Geschichte. Also alle, die behaupten, ich hätte kein Problem damit, da muss ich mittlerweile nur noch schmunzeln, weil jeder erzählt mir ungefragt. Selbst, ich trinke zu wenig, ich trinke zu viel.